Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 98. Zwar war es wahr, dass er keinen Reichtum besaß. Das kleine Gut, welches er sein Eigentum nannte, brachte nicht mehr ein, als er zur notwendigen Befriedigung bescheidenster Lebensansprüche bedurfte. Aber wenn er die Augen seiner Margot so glühend und vertrauensfreudig auf sich gerichtet sah, so war es ihm, als ob es niemals einen Tag geben werde, an welchem er mit seinem Schicksale hadern könne. »Hat er dich freundlich empfangen?« fragte sie, als er sich neben ihr niedergelassen hatte. »Er hat mir wahrhaftig die alte Zuneigung und Güte bewahrt«, antwortete er. »Lass dir nur erzählen, meine Margot.« Er berichtete, und sie freute sich, als sie seine Augen nach so langer Zeit wieder vor Freude und Vergnügen leuchten sah. Und als er geendet hatte, meinte sie im Tone innigster Überzeugung, »Blücher ist nicht der Mann, etwas fallen zu lassen, was er einmal ergriffen hat. Glaube mir, dass er bemüht sein wird, dich für die Untätigkeit zu entschädigen, in welche man dich zwingen will.« Und sie hatte recht. Der Weihnachtstag kam heran und Hugo erhielt das kostbarste Geschenk, welches ihm jemals an diesem Tage geworden war. Ein Weib, wie es schöner, lieber und besser kein Mensch besitzen konnte. Wie entzückend war Margot in ihrem einfachen weißen Brautkleide. Sie glich einem überirdischen Wesen und wurde durch keine Brillanten, durch keine künstlichen Raffinements, sondern nur durch ihre eigenen Reize, die eigene Lieblichkeit geschmückt. Die Gäste waren schon alle versammelt, als der Marschall erschien. Er hatte seinen beiden Lieblingen zu Ehren seine beste Hof-, Parade- und Gala-Uniform angelegt. So alt er war, als er eintrat, schien ein Hauch erhöhter Jugend und gesteigerten Wohlbefindens durch die Versammlung zu wehen. Das ist stets der Fall, wenn ein Charakter naht, welchem die Stimme der Natur mehr gilt als die störenden Ansprüche einer berechnenden und künstlich emporgeschraubten Welt. »Guten Tag alle zusammen«, rief er heiter, indem er sich umblickte. »Donnerwetter, ist das ein Weihnachten? Da bringt das Christkind Braut und Bräutigam. Ich wollte, ich könnte es auch noch einmal so gut haben. Langt zu, ihr Jüngeren. Wo ist denn dieser Monsieur, der Herr Leutnant von Wilmersdorf?« »Hier, Exzellenz«, meldete sich der Genannte, indem er vortrat und die Fersen klirrend zusammenschlug. Blücher betrachtete ihn von Kopfe bis zu den Füßen herab und sagte dann, »Also, er ist der Urian, der mir die Brautführerschaft wegschnappen wollte? Mit ihm sollen doch gleich 3 Schockschulpferde durchbrennen!« Der Leutnant wurde einigermaßen verlegen, fasste sich aber und sagte, »Mit Verlaub, Exzellenz, ich hatte keine Ahnung davon, dass ich mit meinem Oberfeldherrn rivalisierte. Ich trete feierlichst zurück. Er muss auch, ob er das feierlich tut oder nicht, das kommt ganz und gar auf seinen Geschmack an. Na, Scherz muss sein. Damit Sie aber sehen, Leutnant, dass ich Sie nicht ganz berauben will, so sollen Sie wenigstens jetzt Gelegenheit erhalten, den Brautführer zu machen. Wo befindet sich Fräulein Margot?«
»Im Nebenzimmer.
Eigentlich hätte ich Sie aufzusuchen. Aber um Ihnen die besagte Gelegenheit zu geben, so gehen Sie einmal und bringen Sie sie mir herbeigebracht.«
Der Leutnant entfernte sich eilig, um diesem Gebote Folge zu leisten. Unterdessen unternahm Blücher es, Königsau und die anderen zu begrüßen. Als dann aber Margot eintrat, machte er eine Miene größter Überraschung.
»Millionen Donner und Hagel«, rief er. »Ist das wirklich unsere Margot?«
Und recht hatte er. Ein wahrhaft reines und braves Mädchen machte als Braut den Eindruck, als ob sie eine ganz andere sei. Er ließ sie nicht völlig herankommen, sondern er schritt mit einer Haltung und einer Courtoisie auf sie zu, als ob sie die Prinzessin eines königlichen Hauses sei. Er zog ihre Hand galant an seine Lippen, blickte ihr liebevoll in die Augen, als ob er ihr Vater und sie seine Tochter sei, und sagte dann mit sichtlicher Rührung:
»Fräulein, wissen Sie, dass der alte Blücher nicht mehr lange leben wird? Wenn ich es mir auch nicht merken lasse, aber ich bin überzeugt, dass dieser armselige Klapperbein doch so langsam seine Hand nach mir ausstreckt. Es ist mir nicht viel Vergnügen mehr beschert, und so sage ich Ihnen aufrichtig, dass die Freude, welche ich gegenwärtig empfinde, wohl die beste und reinste sein wird, die ich noch genieße.«
Diese Worte des alten Helden machten einen eigentümlichen, tiefen Eindruck, den er aber bald durch einige seiner jovialen, derben Scherzworte wieder zu verwischen trachtete. Es gelang ihm dies auch recht gut. Es hatte sich ganz von selbst herumgesprochen, dass Blücher sich ausgebeten habe, bei Königsaus Hochzeit der Führer der Braut zu sein. Daher kam es, dass in der Kirche ein so dicht gedrängtes Publikum vorhanden war, als ob Gottesdienst gehalten werde. Die anwesenden jungen Männer beneideten den Leutnant um die schöne Französin, welche er sich als Kriegsraub mitgebracht hatte, und alle Damen gönnten dem schönen, hochgewachsenen und mit einer solchen Narbe geschmückten Manne das Glück, welches er sich erobert hatte. Und sie alle, ohne Ausnahme, freuten sich darüber, dass Blücher um eines einfachen und armen Leutnants willen die stolzen Regeln der hohen Gesellschaft verletzt hatte und nur seinem Herzen gefolgt war. Als die Trauung vorüber war und die beiden Glücklichen den Segen des Priesters empfangen hatten, nahm Blücher Königsau bei der Hand und sagte:
»Junge, nun ist sie deine Frau. Halte sie wert wie den größten Edelstein, den es auf der Erde gibt. Tue mir das zu gefallen.«
Und Margot drückte er einen leisen Kuss auf die Stirn, bevor er ihre Hand ergriff und ihr sagte:
»Mein Kind, er ist ein tüchtiger Kerl. Mache es ihm leicht, wenn das Leben ihm verweigert, was er verdient hat. Der warme Blick einer Frau macht alles Unrecht und alle Kränkung gut.«
Er hatte ganz unwillkürlich, so wie es in seiner Gewohnheit lag, so laut gesprochen, dass man es durch die ganze Kirche hörte. Seine einfachen, schlichten Worte brachten eine tiefe Rührung hervor, tiefer als die Rede des Geistlichen es vermocht hatte. Es gab unter ihnen allen kein Paar, dem ein solcher Mann eine solche Traurede gehalten hatte. Aber dann später, als die Festgäste beim Mahle saßen, floss mancher Witz aus dem Munde des Alten, welcher noch das Herz und Gemüt eines Kindes und den Mut und die Lebenslust eines Jünglings besaß. Hier und da war auch ein Wort zu hören, welches nicht ganz im Einklange mit der Subordination stand. Er aber überhörte das. Endlich stand er auf und sagte:
»Kinder, wir haben heute schon die ganze Zahl von Toasten gebracht, welche an einem solchen Tage notwendig sind. Was ich jetzt bringen will, ist kein Toast, sondern eine Bitte. Komm her, Königsau, mein Junge, schenk mir noch einmal ein. So, und nun hört ihr, Leute, der alte Blücher ist heutzutage ein berühmter Mann, woraus er sich aber den Teufel macht. Man wird von ihm reden und erzählen, die Skriblifexers werden Geschichten von ihm schreiben, allerhand Wahres und Falsches. Ja, in den Schulen wird es Weltgeschichtsbücher geben, in denen auch sein Name steht. Aber was bringt ihm das für einen Nutzen? Keinen. Er weiß doch, dass alles, was er mit dem Säbel und Hilfe Gottes und seiner Soldaten zustande gebracht hat, durch die Federfuchser wieder verdorben wird. Nach jedem Delirium tritt eine Abspannung ein und einem Jahre der Begeisterung pflegt ein Jahr der Reaktion zu folgen. So wird es auch hier sein. Was wir im Blute errungen haben, wird für Tinte wieder futsch gehen. Man wird nicht halten, was man versprochen hat. Aber ich sage euch, dass der liebe Gott doch weiß, was er will. Das Blut eines Volkes ist ein kostbarer und fruchtbarer Samen, welcher sicher, wenn auch früher oder später, Früchte bringen muss. So wird auch einst die Zeit kommen, in der Deutschlands große Ernte beginnt. Ich erlebe es nicht, ihr aber könnt es wohl noch wachsen und reifen sehen. Wenn dann an dem Baume unserer Taten die Früchte hängen, welche uns leider für dieses Mal von den Diplomatenwürmern und Politikmaden abgefressen werden, dann denkt an euren alten Blücher. Und solltet ihr es nicht erleben, so sagt es euren Kindeskindern, dass sie dann, wenn der Deutsche wieder dreingehauen hat und es kein solches Ungeziefer mehr gibt, das Glas zur Hand nehmen und es leeren auf das Andenken des alten Marschalls Vorwärts, der am liebsten den ganzen Wiener Kongress ebenso zusammengehauen hätte wie die Frauenzimmer jenseits des Rheins. Es ist das letzte Glas, welches ihr in diesem Leben mit dem Gebhard Leberecht trinkt. Die Wirkung dieser Worte und der Eindruck, welchen sie hervorbrachten, lässt sich gar nicht beschreiben. Die Versammlung war auf das Tiefste ergriffen. Der Alte hatte seiner Erbitterung hier einmal Luft gemacht. Er hatte dann gesprochen wie ein Prophet des Alten Testaments, welcher dem Volke Gottes den Vorhang der Zukunft öffnet, und endlich war sein letzter Wunsch für sie ein Vermächtnis geworden, welches sie, Kinder und Kindeskinder, zu vererben hatten. Es war ein Augenblick so feierlich wie bei solchen Gelegenheiten selten einer. Die Gläser wurden still und wortlos geleert, als ob man sich scheue, die Heiligkeit dieses Moments zu entweihen. Blücher aber war es selbst, welcher es unternahm, die vorige fröhliche Stimmung wieder hervorzurufen. Er sagte nämlich, auf eine Seitentafel zeigend, auf welcher man die Hochzeitsgeschenke geordnet hatte:
»Aber jetzt schaut einmal dorthin, Kinder, was werdet ihr sagen? Ihr werdet meinen, der alte Isegrim könne wohl Reden halten, aber die Hauptsache habe er vergessen. Da irrt ihr euch jedoch. So etwas lasse ich mir nicht nachsagen. Ich bin kein reicher Kerl, und ihr wisst, Spiel und Wein haben mich immer ein Heidengeld gekostet. Wenn unser König nicht ein Einsehen gehabt hätte, so wäre ich oftmals bankrott gewesen. Große Gaben kann ich nicht bringen. Ein Schuft gibt mehr, als er hat. Aber etwas bringe ich doch. Da, Margot, nehmen Sie es hin und geben Sie es Ihrem jungen Manne, wenn ich jetzt ausgerissen sein werde.«
Er zog aus der Tasche seines Waffenrocks ein großes Kuvert, welches er Margot überreichte. Sie nahm es zögernd entgegen und öffnete bereits die Lippen, um einen Dank und Sonstiges auszusprechen. Er aber ließ sie gar nicht zu Wort kommen, sondern fiel ihr schnell ein:
»Halt still, kleines Plappermäulchen! Ich mag nichts hören. Ich will nur verraten, dass der König herzlich gelacht hat, als er ein gewisses Abschiedsgesuch gelesen hatte und die gute Stimmung, in welcher sich die Majestät infolgedessen befand, hat euer alter Freund klugerweise genutzt, um von einem gewissen Leutnant Königsau zu erzählen. Das ist alles, was ihr zu wissen braucht, und nun lebt wohl. Seid so glücklich, wie ich es euch wünsche, und tut mir den kleinen Gefallen, mich nicht allzu rasch zu vergessen.«
Er schob seinen Stuhl zur Seite und war, ehe sie sich versahen oder es zu verhindern versuchten, zur Tür hinaus. Hugo eilte ihm zwar nach, aber der Alte entging ihm mit fast jugendlicher Schnelligkeit. Nicht weit vom Hause hielt ein Wagen, in welchen er einstieg, um schnell davonzukommen. Hugo merkte, dass der alte Haudegen sich diesen Wagen zur bestimmten Zeit bestellt haben müsse. Als er wieder zu seinen Hochzeitsgästen zurückkehrte, fand er diese voller Wissbegier, was das Kuvert wohl enthalten werde. ihnen zu gefallen und weil er selbst auch eine gleich große Neugierde empfand, öffnete er es. Es enthielt zwei königliche Schreiben. Er las das erste durch und reichte es dann Margot hin. »Mein Abschied«, sagte er unter einem eigentümlichen Lächeln. In diesem Lächeln war eine gewisse Freude nicht zu verkennen, obgleich sich in demselben auch der Schmerz um eine verlorene Lebensstellung, welche er mit Begeisterung auszufüllen bestrebt gewesen war, aussprach. Sie blickte ihm mit einer gewissen Besorgnis in die Augen. »Lies nur, liebes Herz«, nickte er ihr aufmunternd zu. Sie tat es. Als sie fertig war, sagte sie mit unverkennbarer Genugtuung: »Allerdings, dein Abschied, mein Lieber, aber in den allergnädigsten Ausdrücken.« »Und mit einer Art von Avancement«, fügte er hinzu. »Als Rittmeister, also Hauptmann, mit der Erlaubnis, die Uniform zu tragen, das ist selbst in der Entsagung eine Freude.« Alle Anwesenden beglückwünschten ihn mit aufrichtigem Herzen. »Und nun der andere«, bat Frau Richemont. Königsau öffnete auch das zweite Schreiben. Als er es rasch überflogen hatte, erheiterte sich sein Gesicht zusehends. »Da, liebe Margot«, sagte er, »das haben wir unserem guten alten Marschall zu verdanken.« Sie griff nach dem Papiere und las die Zeilen. »Ist das möglich?« fragte sie, auf das Freudigste überrascht. »Was, was?« ertönte es im Kreise. »Ein Geschenk«, antwortete sie, »ein königliches Geschenk, wie wir es uns gar nicht träumen lassen konnten.«
»Wohl gar eine Dotation?«
»So etwas Ähnliches. Seine Majestät macht für im Kriege geleistete wichtige Dienste meinen Hugo zum Besitzer des Gutes Breitenheim.« Das machte Aufsehen. Man fragte nach diesen wichtigen Diensten und Königsau erzählte, wie er Napoleon und seine Marschälle belauscht habe und dadurch in den Stand gesetzt worden sei, Blücher und Wellington über die Absichten und Pläne des Kaisers auf das Genaueste zu unterrichten. Und dann fügte er hinzu: »Das ist ein Geschenk, welches alle Sorgen von uns fernhält, liebe Margot. Wir müssen um eine Audienz nachsuchen, um uns bei dem Könige persönlich zu bedanken. So viel habe ich nicht verdient. Wir haben das, wie bereits gesagt, nur Blüchern zu verdanken. Ich hätte höchstens an ein Avancement gedacht, aber weißt du, was dieses Geschenk besonders wertvoll für uns macht?« »Nun, mein Lieber?« »Das ist der Umstand, dass Breitenheim mit meinem Gute zusammengrenzt. Ich glaube, beide, der König sowohl wie der Marschall, haben das mit in Rücksicht genommen. Mein Abschied machte mich trauriger, als ich es euch merken ließ. Nun aber bin ich versöhnt. Ich habe jetzt ein neues Feld, ein Gebiet, auf welchem ich mit Segen für mich und andere wirken kann.« Die Zukunft zeigte, dass dies ein wahres Wort gewesen sei. Die Audienz wurde bereits an einem der nächsten Tage erlangt. Natürlich begab sich das junge Ehepaar auch zu Blücher, um ihm Dank zu sagen. Bei dieser Gelegenheit wurde von der Anzeige gegen Kapitän Richemont gesprochen. Blücher hatte diesen Gegenstand bereits auf der Hochzeit zur Sprache bringen wollen, dies aber wegen der Anwesenheit der Gäste unterlassen.
»Soll ich ihn gerichtlich verfolgen lassen?« fragte er.
»Er hat es zehnfach verdient«, antwortete Königsau.
»Aber Sie, Frau von Königsau, er ist Ihr Bruder.«
Margot zögerte eine Weile. Dann antwortete sie: »Wird es hart erscheinen, wenn ich ihn verdamme?«
»Nicht im Geringsten. Wie aber denkt Ihre Frau Mutter?«
»Gerade so wie ich. Es ist der böse Geist unseres Lebens gewesen, und wir haben ihn noch heute zu fürchten. Er ist uns ja nur Stiefbruder und Stiefsohn. Ich bin überzeugt, dass er Gelegenheit suchen wird, unser Glück nicht nur zu stören, sondern sogar zu vernichten.«
Gut, so wollen wir ihn unschädlich machen. Ich werde noch heute zu dem französischen Gesandten fahren, um ihm den Fall vorzustellen.«
Er tat dies auch, und der Gesandte versprach ihm, das Gehörte schleunigst weiterzuverfolgen. Doch kam es anders, als sowohl Blücher wie auch Königsau es sich gedacht hatten. Der Letztere erhielt eine Vorladung vor Gericht, wo er seine Aussagen zu Protokoll geben und Börse nebst Brieftasche sowie auch das damals in der Schlucht abgefasste Schriftstück zu deponieren hatte. »Wo befindet sich Richemont?« fragte er.
»In Straßburg in Gewahrsam«, lautete die Antwort.
»Ist dieses Gewahrsam sicher?«
»Jedenfalls. Man pflegt wenigstens bei uns seinen Mörder nicht so leicht einzuschließen.«
»In diesem Falle aber kommt die Anzeige vom Auslande und die Deutschen werden von den Franzosen gehasst.«
»Sie mögen recht haben, obgleich ich das in meiner amtlichen Stellung allerdings nicht zuzugeben habe.«
»Wünschen Sie, dass ich eine darauf bezügliche Bemerkung anfüge?« »Sehr. Ich bitte, die Straßburger Behörde darauf aufmerksam zu machen, dass Richemont ein höchst gefährlicher und auch unternehmender Mann sei, dem eine gewaltsame Flucht sehr wohl zuzutrauen ist.«
»Ich werde das tun, obgleich ich nicht glaube, dass er zu fliehen so sehr nötig hat.«
»Ah, Sie meinen, dass man ihn von selbst entlassen werde?«
»Ich kann nur sagen, dass bei den Herren Franzosen alles möglich ist, sobald es nur gilt, uns zu zeigen, wie gern sie uns zu Diensten sind.«
Es zeigte sich allerdings im Verlaufe der nächsten Monate, dass der Beamte ganz richtig vermutet hatte. Königsau hörte, dass Richemont unter Bedeckung nach Sedan und von da in die Berge geführt worden sei. Hugo hatte mit Sicherheit erwartet, dass man ihn dazu rufen werde, allein dies geschah nicht. Man schrieb dem Berliner Gerichte, dass die Angaben des Anklägers vollständig hinreichend seien, den Ort zu finden, an welchem der Baron de Rillac eingescharrt worden sei. Kurze Zeit später wurde Königsau zur Amtsstelle zitiert. Es wurde ihm da mitgeteilt, dass Richemont keineswegs getan habe, als ob er in der Schlucht unbekannt sei. Er habe ganz im Gegenteile selbst und aus freien Stücken den Ort angegeben, an welchem er vor der Leiche Rillacs gestanden hatte. Und nun kam die Pointe, welche Hugo nicht wenig in Bestürzung brachte. Richemont hatte nämlich den Spieß umgedreht und ausgesagt, der deutsche Leutnant und Spion sei es gewesen, welcher den Baron ermordet und beraubt habe. Er trage mit allem Nachdrucke darauf an, diesen festzunehmen, um ihm den Prozess zu machen. Was sollte Hugo antworten? Er war zur Zeit des Mordes tatsächlich dort gewesen. Er hatte sich im Besitz der geraubten Sachen befunden und er war es gewesen, der Rillac begraben hatte. Von den Soldaten, welche dabei gewesen sein sollten, war keiner beizubringen. Seine Aussage klang wie eine Fabel. Sollte er die Kriegskasse in Erwähnung bringen? Zum Glück hatte er Margot und ihre Mutter, welche seinen Aussagen beitraten. Auch der Kutscher Florian, welcher ihm nach Deutschland gefolgt war und jetzt in seinem Dienste stand, trat als Zeuge für ihn auf. Dennoch aber wären Ungelegenheiten für ihn gar nicht zu vermeiden gewesen, wenn nicht Blücher ein gewichtiges Wort gesprochen hätte, in dessen Folge Königsau keine Unannehmlichkeiten zu erleiden hatte. Daraufhin erklärte die französische Behörde Folgendes: Es sind zwei Verdächtige da, ein Deutscher und ein Franzose. Beide klagen einander an. Der Deutsche ist der bei weitem graviertere. Trotzdem sieht seine Behörde sich nicht veranlasst, gegen ihn einzuschreiten, und so nehme die französische Behörde ganz einfach an, dass der Fall nicht aufzuklären sei. Die Hinterlassenschaft Rillacs fiel sehr entfernten Verwandten von ihm zu, und Richemont wurde auf freien Fuß gesetzt.